Herzen, die kalt sind wie Harzgeld. Herzen, die hart sind wie Stein. Sollen wieder Herzen werden. Sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Fäuste, die drohen und schlagen. Fäuste, die roh und gemein. Sollen wieder Hände werden, sollen wieder Hände sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Versucht ihr mal den Refrain? Achtung! Und Gottes Liebe, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Sind wie Schlangen, Augen, die kalt sind und klein. Sollen wieder Augen werden, sollen wieder Augen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Menschen, die starr sind wie Eisen. Menschen, die niemals verzeihen. Sollen wieder Menschen werden. Sollen wieder Menschen sein. Gottes Liebe geht auf über dir. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird's warm, wenn die Sonne ihn bescheint.
Schönen guten Abend, Freunde. Ein junges Ehepaar wünscht sich ein Kind, aber es kommt keins. Die beiden wundern sich und fragen sich, ob da vielleicht eine erbliche Belastung vorliegt. Sie befragen einen Arzt und sagen, Herr Doktor, ist Kinderlosigkeit vererbbar? Nun denkt er eine Weile drüber nach, so wie ihr jetzt auch. Und dann sagt er, da müssen Sie mal Ihre Eltern fragen, ob deren Ehe vielleicht kinderlos gewesen ist. Also die Ehe meiner Eltern ist nicht kinderlos gewesen, auch meine Ehe war nicht kinderlos. Ich habe diverse Töchter und eine hat vor einer Weile geheiratet, unseren Bassisten, den Christian, und der Christian, der ist nun vor 3 Tagen Vater geworden. 4? Naja, ja. Das heißt also mit anderen Worten, da der Christian mein Schwiegersohn ist, da bin ich Opa geworden. Ich hoffe, ihr erlaubt mir trotzdem, dass ich noch an diesem Jugendgottesdienst mit teilnehmen darf. Schönen Dank. Der letzte Jugendgottesdienst war unser 80. Also wenn ich dann 80 bin, komme ich auch nicht mehr her, das versichere ich euch. Der letzte war der 80. und ihr habt euch da ganz enorm angestrengt aufgrund dieses Jubeltages mit eurer Kollekte. Das war die zweithöchste Kollekte, die wir jemals in diesem Jugendgottesdienst eingesammelt haben, nämlich fast 10.000 Mark. Ganz enorm. Wir hatten voriges Jahr einen Gast hier als Sänger und Liedermacher und Freund und Bruder, der hat ein Lied gespielt, das wir schon mal mit euch gesungen haben, weil es uns gefallen hat. Und das Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Und wir singen das als Begrüßung und Willkommengruß für seinen Verfasser und Schöpfer, für unseren heutigen Gast, für den Pater Thomas.
Kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen, schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute, ja, wir glauben fest daran. Wir singen nochmal, kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen, schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute, ja, wir glauben fest daran. Lahme werden wieder gehen, Blinde werden wieder sehen, Taube werden wieder hören und die Toten auferstehen. Komm, wir ziehen dem Herrn entgegen, schön wird unsere Zukunft sein. Das Gute, ja, wir glauben fest daran.
Sing doch mal.
Kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen, schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute, ja, wir glauben fest daran. Schwarz und Weiß wird sich vertragen, alle werden wieder eins. Keiner wird mehr Waffen tragen. Unsere Kinder leben frei. Kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen. Schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute. Ja, wir glauben fest daran. Alt und jung wird sich verstehen, arm und reich zusammenstehen. Gottes Ruf wird man erkennen und sich nach seinen sehnen. Komm, wir ziehen dem Herrn entgegen, schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute. Ja, wir glauben fest daran. Wir singen, kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen. Schön wird unsere Zukunft sein. Freut euch, siegen wird das Gute. Ja, wir glauben fest daran. Kommt, wir ziehen dem Herrn entgegen. Schön wird unsere Zukunft sein. Ja, wir glauben fest daran. Ja, wir glauben fest daran. Alle Wege, die ich gehe, alle Arbeit, die ich tue, alle Räume, die mich bergen, alle Zeiten, die ich bin, tragen Zeichen, Herr, aus deiner Hand. Voller Reichtum ist das Land, lobt und preist, dankt und singt unserem Herrn. Deine Zeichen, Herr, sind Leben, Deine Zeichen, Herr, sind Licht. Deine Zeichen, Herr, sind Anfang. Deine Zeichen, Herr, sind Ziel. Der du Tod und Einsamkeit bezwangst, nahmst für immer uns die Angst, lobt und preist, dankt und singt unserem Herrn. Meine Hände, die ich hebe, mein Verstand, der mich belebt, meine Lieben, die ich liebe, meine Umwelt, die mich prägt, sind wie Brücken hin von dir zu mir. Meine Antwort, ich bin hier, lobt und preist, dank singt unserem Herrn. Du bist für mich Musik, die ich am liebsten höre, der Name, den ich nicht vergessen kann, das Ziel, das ich als Sieger nur erreichen will. Du bist's, der mich verwandelt hat, das Bild, das mir so heilig ist, der Preis, den ich gern zahlen will. Du mein Gedanke an jedem neuen Tag. Ich ruf dir zu und grüße dich. Begleite mich auf meinen Wegen. Herr, gib mir immer neuen Mut. Du bist die Quelle, die mir neue Kräfte gibt. Das Paradies, wo alles unverdorben ist. Der Schatz, den ich gern suchen will. Du bist das Wort, das lebt und für mich Gestalt annimmt. Das Lied, das keiner mir verbieten kann. Der Traum, der in Erfüllung geht. Du mein Gedanke an jedem neuen Tag. Dich grüße ich und ruf dir zu. Begleite mich auf meinen Wegen, Herr, gib mir immer neuen Mut. Nimm deine Schuhe, wenn du welche hast. Nimm deinen Wagen, wenn du einen hast. Nimm deinen ganzen Kram, alles, was dir oft nicht passt. Aber vergiss nicht, Halleluja zu singen. Halleluja, Halleluja. Nimm deine Angst, wenn du welche hast. Nimm deinen Zorn, wenn du wütend bist, all das, was dich zerbricht und nicht gehen will. Nimm deine Sorgen, alles, was dir über ist, aber vergiss nicht. Aber vergiss nicht, Halleluja. Nimm dich, nimm uns beide, aber vergiss nicht, Halleluja zu singen, Halleluja, Halleluja. Wir haben gesungen, gespielt und getanzt. Und keiner hat sich bekehrt. Du? Waren unsere Lieder nicht sauber gesungen? Warum sagt denn keiner Deo Gratia? Haben gepredigt, die Menschen ermahnt, stets neue Gedanken uns gemacht, war unsere Botschaft nicht neu gelesen, warum sagten keiner Deo Gratia? Gerne hinauf in den Himmel und weinten manchmal auch dabei. Keiner von uns konnte Antwort euch geben. Unser Leben war nicht danach. Keiner von uns konnte Antwort euch geben. Unser Leben war nicht danach. das Licht der Bars. Das süße Leben, der Duft der Welt. Mich wieder zahlt, ich kann nicht mehr. Sonne, der Feuerball. Die Nacht bricht an, die Einsamkeit. Der Mond geht auf, der Traum beginnt. Oh, ihn trägt der Wind, mein Klagelied. Steigen zu den Sternen auf. Der Morgen zeigt mir den Weg nach Haus. Keine Mauer hält mich in der fremden Stadt. Oh, morgen geh ich heim. Ja, morgen geh ich heim. Morgen geh ich heim. Keine Mauer hält mich in der fremden Stadt. Morgen geh ich heim. Gelobt seist du, o Herr, für die Sonne. Gelobt seist du, mein Gott, für den Mond. Lass uns die Sonne nicht untergehen, den Mond und den Stern von Bethlehem. Sie zeigen uns in Dunkelheit den Weg. Gelobt seist du, o Herr, für das Wasser. Gelobt seist du, mein Gott, für den Wind. Die Menschen dürsten nach Gerechtigkeit. Die Friedenstauben fliegen um den Erdenkreis. Der Wind, der trocknet die Tränen, wir atmen frei. Gelobt seist du, o Herr, für das Feuer. Gelobt seist du, mein Gott, für die Erde. Lass das Feuer deiner Liebe glühen, die und Sonnen blühen, die Erden neu erstehen, die Hoffnung auf das Leben bleibt bestehen. Gelobt seist du, o Herr, für die Freunde, gelobt seist du, mein Gott, für alle Menschen, die im Leben mir zur Seite stehen und die Zukunft nicht im Trüben sehen. So lasst uns denn dem Herrn entgegengehen. So lasst uns denn dem Herrn entgegengehen. Steig in den Jordan, mein Freund, das Wasser erfrischt und macht neu. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. Nochmal, steig in den Jordan, mein Freund, das Wasser erfrischt und macht neu. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. So, jetzt kommt die erste Strophe. Der Herr wäscht dir den Sand aus den Augen, du wirst die Welt viel schöner sehen. Komm und steig schnell aus dem Jordan und zeig den Menschen, dass du sie wieder siehst. Steig in den Jordan, mein Freund, das Wasser erfrischt und macht neu. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. Der Herr wäscht deine schmutzigen Hände, statt zu nehmen, sollst du lieber geben. Komm und steig schon aus dem Jordan, die leeren Hände strecken sich schon nach dir aus. Steig in den Jordan, mein Freund, das Wasser erfrischt und macht neu. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. Der Herr wäscht auch die müden Füße, die oft träg sind, nur einen Schritt zu gehen. Komm und steig schnell aus dem Jordan und vergiss nicht, mit den anderen Lot zu ziehen. Steig in den Jordan, mein Freund, das Wasser erfrischt und macht neu. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. Ja, das gefällt dir. Das gefällt mir auch immer wieder. Den Sand aus den Augen, damit du besser sehen kannst. Der Herr wäscht deine schmutzigen Hände, damit du besser geben kannst. Der Herr wäscht auch die müden Füße, damit du besser gehen kannst. Yeah, yeah. Steig in den Jordan, mein Freund. Der Herr lädt dich ein, mein Freund. Der Herr lädt dich ein, mein
Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Liebe Freunde, die meisten Menschen, die haben vor irgendetwas Angst. Es gibt zwar welche, die behaupten, sie hätten keine Angst, aber da behaupte ich, die haben bloß Angst, ihrer Angst zuzugeben. In Wirklichkeit erlebt jeder Mensch Situationen, wo ihm das Wasser bis zum Halse steht. Ich rede heute aber nicht über die Schwierigkeiten, in die jeder Mensch mal reingerät, sondern ich rede über die Schwierigkeiten, in die speziell die Christen reingeraten. Manche denken nämlich, wenn sie Christen werden, dann haben sie keine Schwierigkeiten, keine Probleme mehr. Gerade Anfänger im Glauben, die denken, wenn sie Christ werden, dann sind ihre Probleme gelöst. Und dann staunen die Bauklötzer, wenn sie merken, dass dann die Probleme erstmal richtig losgehen. Christ werden heißt nicht, dass du nach einer unruhigen Berg- und Talfahrt in einen ruhigen Hafen landest, wo du dich dann ein Leben lang im stillen Winkel aufs Ohr schmeißen kannst. Sondern Christ werden heißt, Jesus pelzt dich aus deinem ruhigen Plätzchen raus auf die offene See, wo dir der Wind um die Ohren pfeift und dir der Geifer deiner Gegner ins Gesicht spritzt. Christ werden, also Jesus nachfolgen, das ist eine äußerst problematische Angelegenheit. Denn jeder, der Jesus nachfolgt, der kommt eines Tages in Schwierigkeiten, und zwar eben deswegen, weil er Jesus nachfolgt. Ich will mal mit einem ganz harmlosen Beispiel anfangen. Als ich noch Gemeindepfarrer gewesen bin, da konnte ich mich zum Mittagessen hinsetzen, wann ich wollte, ob das nun mittags um zwei war oder nachmittags oder um zwölf oder um zwei. Ich brauchte mich bloß hinsetzen, nach dem Löffel greifen und brrr, klingelt's. Und irgendeiner kommt und will den Pfarrer sprechen. Und jedes Mal, wenn ich dann mit vollem Munde, also maulend, zur Türe ging, da rief mir unsere Jüngste hinterher, froh und schadenfroh, das hast du nun davon, du wolltest ja unbedingt Pfarrer werden. Damit hat sie natürlich recht gehabt. Also wenn ich zum Beispiel Handwerker geworden wäre, ich möchte den mal sehen, der sich erlaubt hätte, mich beim Mittagessen zu stören. Ein Handwerker beim Mittagessen stören, das ist ja so wie eine Art Gottesdienststörung, wäre das ja geradezu. Aber wenn so ein Pfarrer am Mampfen ist, da kann man ja ruhig klingeln. Also ich habe ja gesagt, das war ein harmloses Beispiel. Ich habe es bloß erzählt, um auszuprobieren, ob ihr noch an Deck und wirklich da seid. Es gibt Schlimmeres, als wenn die Leute Sturm klingeln, zum Beispiel, wie das bei dem folgenden Erlebnis gewesen ist, was die Jünger einmal mit Jesus hatten. Lukas Evangelium Kapitel 8. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir fahren hinüber ans andere Ufer. So fuhren sie ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf. Das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger weckten Jesus und riefen, Herr, Herr, wir gehen unter. Wären die Jünger nicht mit in das Boot bei Jesus eingestiegen, da wären die gar nicht erst in den Sturm reingekommen. Wären die am Strand liegen geblieben, stellt euch vor, so ein Tag wie heute, da hätten die sich am Nachmittag schön einen Buckel von der Sonne bräunen lassen können. Und abends, als dann der Sturm kam, da hätten die sicher in ihrer Bude drinne gesessen, hätten ihre Bratkartoffeln gemampft und der Sturm hätte denen überhaupt nichts ausgemacht. So war das bei den beiden Männern, die im letzten Moment noch zu Jesus kamen und mitfahren wollten. Da kamen im letzten Moment noch zwei an und einer sagte, ich möchte dir nachfolgen. Erlaube mir aber, dass ich vorher noch gehe und meinen Vater beerdige. Ich meine, das sieht ja jeder ein. Erstens hat so eine Familienangelegenheit Vorfahrt und so pietätlos wird ja Jesus nicht sein, dass er dafür kein Verständnis hätte. Und außerdem ist das mit der Bekehrung ja auch nicht so eilig. Ich meine, die paar Tage wird ja Jesus noch warten können. Aber das kann er nicht. Für Leute, die ihre Bekehrung rausschieben, hat Jesus nichts übrig. Diesem Mann sagt er, da wird nichts draus. Entweder du steigst ganz ein, sofort, oder du lässt es ganz sein. Und zu dem anderen, der dann noch kommt, den warnt er geradezu vor Mitkommen. Zu dem anderen sagt er, die Füchse haben eine Höhle, die Vögel haben ein Nest, aber ich habe keine Wohnung, ich habe kein Bett, wo ich mich zum Schlafen hinlegen kann. Also mit anderen Worten, ich kann dir keine sichere Existenz bieten. Und tatsächlich schläft ja Jesus dann auch, ich habe es ja vorgelesen in der Geschichte, auf dem Kahn, in der Ecke, nicht in der Hängematte, sondern eben auf dem blanken Bootsplanken unter freiem Himmel. Den beiden Männern ist das Unternehmen Jesus zu riskant. Die steigen nicht mit ein. Die bleiben am Ufer, die bleiben zu Hause. Und als der Sturm kommt, da sitzen die beiden dann folgerichtig auch im Trocknen. Die können sich die Hände reiben und sagen, siehste Paul, gut, dass wir nicht so blöde waren, bei diesem Jesus mit einzusteigen. Die Jünger, die mit ihm fahren wollten, die kämpfen jetzt da draußen um ihr Leben, während wir es hier schön mollig haben. Und dass sie da draußen in Schwierigkeiten sind, das ist nur alles, was sie davon haben. Das ist nicht alles, was sie davon haben. Aber zunächst, das stimmt, haben die Jünger von der Nachfolge weiter nichts als Scherereien. Das geht immer ganz harmlos los. Eines Tages, so ging das ja hier los, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir fahren ans andere Ufer. Und so fuhren sie ab. An diesem Vorgang wird deutlich, was Nachfolge, was Bekehrung ist. Jesus steigt ins Schiff, die Jünger mit ihm. Und sie fahren gemeinsam hinüber ans andere Ufer. So sieht Nachfolge aus. Auf der einen Seite ist das sichere Ufer und ein paar Schritte davon entfernt ist das schwankende Schiff von Jesus. Und du brauchst nur einen Schritt zu tun und du bist mit dabei und die Post geht ab. Kein Mensch kann dich jemals zwingen, diesen Schritt zu Jesus zu tun. Wer ihn tut, der tut ihn absolut freiwillig. Und jeder von uns, der hat in seinem Leben die Chance, bei Jesus einzusteigen und sich von Gott mitnehmen zu lassen. Und wer die Chance bis heute noch nicht hatte, wer heute vielleicht zum ersten Mal hier in so einer Kirche ist und zum ersten Mal die Einladung von Jesus erhält, der hat eben heute die Chance. Heute legt Gottes Boot am Ufer deines Lebens an. Und Jesus sagt zu dir, komm, steig bei mir ein und ich nehme dich mit in ein neues Leben. Das ist eine freundliche Einladung an uns alle und alle die von euch, die schon mal mitgefahren sind und wieder ausgestiegen sind, die können jetzt wieder mit einsteigen. Wie gesagt, am Anfang sieht das mit der Nachfolge alles ganz harmlos aus. Der See ist glatt, die Brise ist schwach. Das Ganze wirkt zunächst wie so eine vergnügte Dampfer-Vergnügungsfahrt. Die Sonne scheint, die Jünger haben sich die Hosenbeine hochgekrempelt, hängen ihre Flossen über den Rand ins Wasser und plätschern. Der Petrus spielt auf der Ziehharmonika. Die Jünger summen das Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Der Herr Jesus gestattet sich ein Mittagsschläfchen in der Ecke. Es herrscht Frieden an Bord. So stelle ich mir die Kirche vor. Aber so bleibt das ja nicht. Plötzlich, so heißt es hier, plötzlich kam ein Sturm auf. Das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Am Anfang sieht das mit der Nachfolge immer ganz harmlos aus. Als kleines Kind wirst du in die Kirche gebracht und getauft. Später trabst du in den Kindergottesdienst, dann marschierst du zur Konfirmandenstunde, später gehst du zum Gottesdienst und das ist immer schön. Ist schön feierlich, ist schön langweilig, jedenfalls schön ungefährlich. Aber auf einmal, da geht der Sturm los. Plötzlich geht die Sache nicht mehr glatt, sondern schief, da heißt es, sie liegen schief, Herr Kollege. Und zwar deswegen, weil sie zur Kirche gehören. Und du kommst in Schwierigkeiten, weil du dich ein Christen nennst. Nachfolge bringt unweigerlich Gegenwind. Und wenn du bei Jesus einsteigst, dann musst du mit Sturm rechnen. Heute sitzt du noch ruhig hier auf deiner Bank und guckst mich an mit blanken, glaubensstarken Augen, so wie der Petrus vor der Verleugnung. Aber eines Tages, da kommst du in den Sturm, dass dir Hören und Sehen vergeht, wo du dich umguckst. Da wird der Gegenwind dich runterblasen, vielleicht von dem Posten runterblasen, auf den du so fleißig hochgekrabbelt bist. Eines Tages gibt es vielleicht um deine Person einen Wirbelwind, dass die Fetzen fliegen und dass du nicht mehr ein- noch ausweist. Und alles bloß deswegen, weil du im Kirchenschiff gesessen hast, das heißt, weil du mit Jesus in einem Boot drin gesessen hast. Wenn du also deine Ruhe haben willst, da empfehle ich dir dringend, steig schleunigst aus. Dann komm zum Beispiel gar nicht erst hierher in den Jugendgottesdienst in die Petrikirche. Sonst kann es dir zum Beispiel passieren, dass du von denen, die da draußen immer ihre Fotografierübung machen, eben auch gefilmt wirst. Und wer weiß, in welcher Akte oder in welche Schwierigkeiten du dann eines Tages gerätst. Wenn du keine Scherereien haben willst, rate ich dir, steig aus, ehe der Ärger losgeht. Wenn du möchtest, dass die Fahrt deines Lebens glatt verläuft, da bist du bei Jesus auf dem falschen Dampfer. Denn wenn du bei Jesus einsteigst, da gehen die Wellen eines Tages so hoch, dass es dir hochkommt. Jesus ist kein Talisman, der dir eine unfallfreie, eine glatte Lebensfahrt garantiert. Wohlgemerkt, das ist nicht Jesus, der den Terror macht. Der macht ja gar nichts. Der liegt ganz ruhig und friedlich da. Der schläft. Der tut nichts Böses. Der jagt dir keine Angst ein. Der macht dich nicht fertig, dass du das Leben zum Kotzen findest, wie seine Jünger, die grün vor Angst über der Reling hängen. Aber draußen die Mächte außerhalb des Kahns, also der Teufel, der läuft Sturm. Der Teufel ist es, der die Katastrophen einfädelt, der es nicht vertragen kann, dass es Menschen gibt, die sich im Schiff der Kirche, im Kahn der fröhlichen Leute wohlfühlen. Der kann das friedliche Schiff einfach nicht in Ruhe lassen, der muss immer stänkern. Und das ist der Grund, warum das Leben mit Jesus so unruhig ist. Wenn du also den lieben Gott einen guten Mann sein lässt und dich hübsch ferne von Jesus hältst, wenn du möglichst selten in der Bibel liest, niemanden merken lässt, dass du was mit Kirchen zu tun hast, da wirst du vorm Teufel so ziemlich deine Ruhe haben. Solche halbgewalkten Christen, die hat der Teufel ja sowieso schon in der Tasche. Die sind für den Teufel völlig uninteressant. Denn halbe Christen sind gar keine Christen. Aber wenn du einer bist, von denen, die ich jetzt eben hier geschildert habe, die also nur so halb bei Jesus mitmachen, da wird der Teufel deinetwegen keinen Sturm organisieren. Aber in dem Moment, wo du mit deinem Glauben ernst machst, wo du voll bei Jesus einsteigst, da geht die Hölle los. Da setzt der Teufel alles in Bewegung, um dich von Deck wieder runterzuspülen. Der manövriert dich in Situationen rein, wo du denkst, jetzt ist es aus, jetzt ist alle, hier gehe ich unter, hier gehe ich kaputt, ich gehe krachen, hier weiß ich nicht weiter. Und ich denke, manche von euch, die haben solche Situationen in ihrem Leben durchaus schon erlebt. Wo du denkst, die Verhältnisse wachsen dir über den Kopf, du packst es nicht mehr, du guckst nicht mehr durch. Wo du gar nicht weißt, was du zuerst machen sollst. So wie die Jünger hier in der Geschichte, die ja direkt handlungsunfähig werden. Die wissen einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Und wenden sich an Jesus, Herr, Herr, wir gehen unter. Das muss man sich mal vorstellen, während die Mannschaft des Schiffes um ihr Leben kämpft, da schläft Jesus. Ich denke, das haben wir auch schon alle erlebt. Wir haben manchmal den Eindruck, dass alle Teufel hellwach sind, aber dass Gott schläft. Da gibt's Krieg, da gibt's Leiden, da gibt's Hunger, da gibt's Ungerechtigkeiten. Da versetzt uns das Leben einen Hieb nach dem anderen. Und wir denken, jetzt müsste Gott eingreifen. Und wir fragen uns, wie kann denn der das zulassen? Aber der zuckt sich nicht. Und dann fragen wir uns, weiß der überhaupt, wie es mir geht? Hat er überhaupt eine Ahnung davon, in was für Problemen ich drin stecke? Sieht der denn nicht, dass ich auf dem letzten Loch pfeife, dass meine Kraft zu Ende geht? Guckt denn der stillschweigend zu, wie die mich hier fertig machen? Ist denn Gott überhaupt noch da? Aber ja doch, Leute, das ist der Sinn dieser Geschichte. Ja doch, Gott ist da. Gott ist da, Halleluja, wo auch immer du bist. Jesus sitzt mit uns im gleichen Boot. Und solange Jesus bei uns im Leben mit drin sitzt, da kann das Boot nicht untergehen. Die ganze Aufregung der Jünger ist im Grunde genommen umsonst. Angst ist sinnlos. Angst ist Unglaube. Und weil das so ist, weil Angst Unglaube ist, deshalb verteilt Jesus keine Beruhigungspillen. Der sagt nicht, also liebe Leute, habt noch keine Angst. Das kommt schon alles wieder ins Lot, der Sturm geht vorbei, nach jedem Dezember folgt wieder ein Mai, tralala. Der brüllt die verängstigten Jünger auch nicht an. Und sagt nicht, ihr feigen Säcke, was seid denn ihr für miese Flaschen, reißt euch mal zusammen. Er sagt auch nicht, als der Kapitän dieses Schiffes befehle ich, auf meinem Schiff ist Angst verboten. Mit Befehlen und mit Anbrüllen und mit Beschwichtigen und mit Argumenten ist der Angst nicht beizukommen. Denn die Angst, der wir mit vernünftigen Argumenten beikommen wollen, die sitzt ja nicht im Kopf. Die Argumente reichen immer bloß bis zum Kopf, bis zum Verstand. Die Angst sitzt nicht im Kopf, die sitzt tiefer, die sitzt im Herzen. Also in Bereichen, wo die vernünftigen Argumente gar nicht hinreichen, sondern in einem Bereich, wo nur der Glaube hinreicht. Nämlich der Glaube an den Frieden, der stärker ist als alle Vernunft. Angst kann nur der Glaube überwinden. Und deshalb stellt Jesus seinen verängstigten Jüngern, nachdem er mit einer Handbewegung für Ruhe gesorgt hat, da stellt er ihnen nur eine einzige Frage. Nämlich die Frage, wo ist euer Glaube? Er stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Dann sagte er zu den Jüngern, wo ist euer Glaube? Und das ist die Frage, die auch heute an uns gestellt wird. Mit allen möglichen Mitteln wird heute versucht, von außen den Kahn der Kirche zum Kentern zu bringen. Und händereibend warten manche schon auf den Moment, wo die Kirche endlich verschwindet. Und manche möchten auch gerne noch ein bisschen nachhelfen. Und wir, die wir drin sitzen, wir fragen uns ängstlich, wie lange wird dieser altmodische und überholbedürftige Kahn, die Kirche, sich überhaupt noch über Wasser halten können? Wir werden immer weniger und wir kriegen es mit der Angst. Wir haben Angst, weil unsere Kinder nicht auf die Oberschule können, wenn sie Christen sind. Wir haben Angst vor den Nachteilen der Nachfolge. Wir haben Angst aus tausend Gründen. Und nun fragt Jesus uns, wo ist euer Glaube? Jesus hat doch mal gesagt, jedes Haar auf eurem Kopf ist gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid in Gottes Hand. Aber Jesus hat auch mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das hat er ganz genau gewusst. Außerdem hat er selber welche gehabt. Als er kurz vorm Sterben war, da hat er, so schreibt ja die Bibel, er hat vor Angst Blut geschwitzt. Er hat vor Angst gezittert. Und als sie ihn ans Kreuz genagelt haben, da war sein Schiffbruch perfekt. Da schlief er wieder. Und zwar ein Schlaf, aus dem wir Menschen nie wieder aufwachen, nämlich den Schlaf des Todes. So sah das doch am Karfreitag damals aus. Totaler Schiffbruch und Gott schläft. Aber auch eine große Stille, Grabesstille war das. Und dann tat Jesus, der Schiffbrüchige, der Tote, der tat einen Schritt, einen einzigen Schritt aus dem Grab in das Leben. Aus dem Tod in den Ostersieg. Und weil er diesen Schritt getan hat, deswegen kann Jesus sagen, ich weiß, dass ihr in der Welt Angst habt. Ich habe die Angst selber mitgemacht. Ich habe sie durchgemacht. Aber ich habe die Welt überwunden. Und zur Überwindung deiner Angst, da kommst du bloß dadurch, wenn du erstmal mit Jesus den Weg durch das Leiden und durch den Kampf gehst. Vom Sieg der Auferstehung kriegst du bloß dann etwas mit, wenn du vorher die Niederlage mitgemacht hast. Wenn du dich vor dem Leiden mit Jesus drücken willst, da ersparst du dir in diesem Leben ganz bestimmt sehr viel. Aber du bringst dich auch um die herrliche Erkenntnis, dass Jesus stärker ist als alles und als alle. Zum Beispiel stärker als deine Schwäche. Denn unser Glaube, der ist ja meistens im Augenblick, wo er gefordert ist, nicht mehr viel wert. Wenn es mal drauf ankommt, wenn wir wirklich mal als Christen gefordert sind, da werden wir gleich nervös und meistens, da versagen wir. Wir sind Versager. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu Jesus zu schreien und sagen, Herr, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht weiter. Ich gehe unter. Wer am sicheren Ufer bleibt, na der kommt gar nicht erst in den Sturm. Der kommt nicht in die Lage, um Hilfe zu schreien. Wer nichts riskiert, der steht niemals als Versager da. Der ist natürlich fein raus. Aber der sieht und hört niemals das, was die Jünger gesehen und gehört haben, als sie damals um Hilfe schrien. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen, da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Ein Wort von Jesus genügt, um das ganze Getose um deine Person zur Ruhe zu bringen. Ein Wort von Jesus und deine Situation ist schlagartig verändert. Wie tief du gesunken bist, oder wie groß der Wirbel um dich ist, oder wie festgefahren du mit deinem Lebensschiff bist, Jesus möchte dich wieder flott machen. Und deswegen ist die letzte Frage für heute, wer ist Jesus für dich? Hier heißt es, die Jünger waren erschrocken und sehr erstaunt, und sagten zueinander, was ist das für ein Mensch? Er befiehlt dem Wind und den Wellen und sie gehorchen ihm. Also, wer ist Jesus für dich? Ist er für dich die Galionsfigur an deinem Schiffsbug? Also eine fromme Verzierung an der Außenwand, ein frommer Aufkleber? Oder glaubst du, dass Jesus der Kapitän deines Lebensschiffes sein kann, der dich sicher an dein Ziel bringt? Auf alle Fälle lädt Jesus dich heute wieder ein, bei ihm einzusteigen. Dass das keine gemütliche Fahrt wird, das ist ja jetzt klar. Aber ich hoffe, dir ist auch klar, dass es besser ist für dich, wenn du bei Jesus einsteigst, als dass du mit dem Teufel Schlitten fährst. Denn mit dem Teufel geht's auf alle Fälle nach unten. Im Augenblick, da versuchen die Springfluten der Gottlosigkeit, uns alle von Deck runterzuspülen und den Kahn der Kirche zu kentern. Leute, der Kahn der Kirche kentert nicht. Dieser Kahn kann überhaupt nicht kentern. Der fährt nun schon seit 2000 Jahren durch das Meer der Weltgeschichte. Und es haben schon viele versucht, ihn anzubohren und zu versenken. Und es ist noch nie gelungen. Weil nämlich die Kirche unter der Verheißung von Christus lebt, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Das heißt, der Teufel kann sie nicht kaputt machen. Und wer in diesem Kahn, genannt die Kirche, drin sitzt, der landet am Schluss nach allen Problemen und Schwierigkeiten am anderen Ufer, in Gottes Reich, in seinem Frieden. Nachfolge heißt also nicht, dass du ein gemütliches Leben führen kannst, sondern Nachfolge heißt rausfahren auf die offene See, sich preisgeben, riskant leben, leiden, kämpfen. Wenn dir das alles zu viel ist, ich wiederhole es nochmal, dann steig lieber gar nicht erst ein. Bleib ruhig am sicheren Ufer, distanziere dich von Jesus und du wirst keinen Ärger kriegen. Du musst bloß bedenken, dass du dann auch niemals am anderen Ufer ankommen wirst. Und das wäre schade. Denn es kommt ja im Leben nicht darauf an, dass du deine Ruhe hast, sondern es kommt im Leben darauf an, dass du Gottes Frieden erreichst.
Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich stehe wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür, doch ich stehe wieder auf. Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit. Doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit. Doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch stets wieder auf. Gebt euch nicht selber auf.